Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuz Olakcoğlu. Ich mache das nicht mehr länger mit.
Und für den Namen.
Warum nicht? Ja, weil inzwischen müssen ja die Leute wissen, wie wir heißen.
Das stimmt. Und ihr wisst auch, wie der Podcast heißt. Wir laden euch nämlich wieder ein zu einem räuberischen Espresso.
Habe ich mich direkt wieder sympathisch gemacht,
ne? Nee, man muss auch mal auf den Boden aufstampfen.
Das genau.
Ist also wirklich...
Auf den Tisch hauen.
Ja.
Ja, die Hashtags heute lauten eigenhändig, Hashtag AP und Hashtag JA aktuell. Und wir knüpfen direkt an unsere letzte Folge an. Wir hatten ja gesagt, dass es diesmal ein Espresso Doppio wird. Ich habe immer Doppio gesagt und Espresso Duplo. Danke, dass du mich da nochmal korrigiert hast vor der Folge.
Solo con Giotto.
Dankeschön. Ja. Aber jedenfalls geht es heute noch mit unserer Auswahl weiter. Also vielleicht will man sich ja auch die Folgen wirklich am Stück anhören. Deswegen haben wir uns gedacht, wir legen auch los,
genau,
wie letztes Mal.
Wir besprechen also heute Entscheidungen, aus die sozusagen rückblickend auf das letzte Jahr gehen. Und die sind ausbildungsrelevant und examensrelevant, klausurrelevant.
Wie wir finden. Ja, und das ist zumindest schon mal ein gutes Zeichen, da wir beide zum Teil damit beschäftigt sind, auch Klausuren, Abschlussprüfungen, Staatsexamina jetzt bei dir noch nicht, aber vielleicht irgendwann mal, vorbereiten.
Genau, also geschrieben habe ich schon, ja.
Genau. Und ja, dementsprechend könnte das ein oder andere für die Zuhörerschaft interessant sein. Wir hatten uns ja letzte Woche schon mit einigen immer ganz kurze Entscheidungen angeteasert. Das Bundesverfassungsgericht haben uns dann vertieft auseinandergesetzt mit dieser Anstiftung eines Minderjährigen, der Entscheidung des Bundesgerichtshofs für BGHST auch, glaube ich, bestimmt. Und die zweite Entscheidung, mit der wir uns dann auseinandergesetzt haben, war diese mit dem medizinisch indizierten Verhalten und ja, die Frage des gefährlichen Werkzeugs, ja, also chirurgisches Instrument insbesondere als gefährliches
Skalpell.
Werkzeug. Genau, das Skalpell. Und auch heute haben wir einige Entscheidungen zwar dabei, aber wir werden auch heute nur dazu kommen, wahrscheinlich zwei Entscheidungen detaillierter zu besprechen. Ich möchte eine Entscheidung vor die Klammer ziehen. Das ist diese Rechtsprechungsumkehr oder der Rechtsprechungswandel zum Begriff der Zueignung wird besprochen von Professor Jäger, auch in der JA 224/515, wonach eben ja die objektive Manifestation der Zueignung inzwischen nicht mehr ausreichend sein soll. Ich bin nicht ganz schlau aus der Entscheidung
geworden. Aber wir hatten ja schon mal angeteasert, da mal eine ganze Folge zum Thema Zueignung und Unterschlagung und so zu machen. Das ist ein weites Feld.
Ich lege dir die Welt zu Füßen. Ja? Ist das schon eine objektive Manifestation der Zueignung, da mir die Welt gehört?
Naja, kurze Sache übrigens gerade, weil auch immer mit der Wert, der Sache innewohnt und so. Da ist mir durch eine Serie oder einen witzigen Fall das liest man gar nicht mehr so oft mit dem Thema Lottoschein oder mit dem Los in den Sinn gekommen. Also wenn du jemandes Los stiehlst, also in dem, es geht um eine Comedy-Serie, eine schwedische Comedy-Serie, und da wird einer Kollegin ein Los geschenkt und da kommen dann, umgerechnet müssen es dann 100.000 Euro sein, die dann da rauskommen, und dann wollen die auf alle nichts mehr davon gewusst haben, dass sie ihr das geschenkt haben, und versuchen ihr dieses Los wieder abzuluxen.
Okay, und interessant wäre es natürlich, wenn es nicht nur irgendwie so wäre, dass man sie versucht, durch Überzeugungsarbeit praktisch dazu zu bringen, sondern ihr einfach das Los wegnimmt.
Ja, das haben die versucht.
Okay,
ja.
Wobei ich mich dann tatsächlich fragen würde, ob das ein innewohnender Wert oder dann eben ein Lucrum ex negotio cum wäre. Aber
das wäre eben interessant, ja.
Ich hatte eine ähnliche Assoziation, also tatsächlich zum Thema Lucrum ex re im Kontext, weil wir letztens mal mit Freunden darüber gesprochen haben, wie das eigentlich ist, wenn man die Chips im Casino stiehlt, die ja
jetzt
auch so Geldwert
ungarisch
haben.
Ach so.
Ja, nein. Also. Nee, also wenn
die Tonkarten-Chips. Die Jetons,
ja,
wie wir Kenner sagen. Ja.
Genau. Was ist eigentlich damit? Gut, also, nee, also in der konkreten Entscheidung ging es tatsächlich nicht um die Zueignungsabsicht, sondern eben um die Zueignung als Tathandlung, wie du weißt. Und die fand ich methodisch ganz interessant, weil eben der Bundesgerichtshof das machte, aber, und das hat er in der letzten Zeit jedenfalls in vielen BGHST-Entscheidungen so gemacht, dass er so ein bisschen fast schon, ja, gebetsmühlenartig, sagt man, ja, so ein bisschen so abgespult hat, die vier Auslegungskanonen, ja. Ist ja Wortlaut, Systematik, Historie und Telos. Und das ist jetzt bei ganz vielen Entscheidungen, also auch bei der K.O.-Tropfen-Entscheidung etwa oder eben bei dieser Anstiftungsentscheidung, nicht zuletzt auch bei einer weiteren straßenverkehrsrechtlichen Entscheidung, kamen immer wieder diese Methodik zum Vorschein, also aus dieser Sicht sehr instruktiv, aber über das Ergebnis kann man eben streiten, aber das kann man eben nochmal auch bei Professor Jäger in der JA nachlesen. Wir haben uns heute entschieden für eine Entscheidung zum, ja, ich war gerade beim Straßenverkehr, beziehungsweise zu den Straßenverkehrsdelikten. Ja,
und bei Professor Jäger, und so sind wir jetzt auch hier, eine Entscheidung aus dem Straßenverkehrsstrafrecht, auch in der JA besprochen von Professor Jäger, JA 2024-696, für diejenigen, die das nachlesen wollen. Und das ist eine recht interessante Entscheidung, denn sie greift etwas auf, was wir immer mal wieder im Rahmen der Straßenverkehrsdelikte haben. Muster verlässt sich seine Fanta Exotic.
Gerade schmecken.
Mit 5,6% Saft. So. und zwar sind da zwei Probleme drin. Nämlich zum einen, es geht um einen gefährlichen Eingriff und was ist, wenn der von innen kommt? Pervertierung, das lässt sich dann eigentlich, dieses Stichwort kommt ja dann immer, ne? Und das lässt sich dann eigentlich schon fast abspulen. Und zum anderen sind da mehrere Beteiligte. Und bei mehreren Beteiligten bei Straßenverkehrsdelikten wissen wir, dass es verschiedene Probleme gibt. So kann der Beifahrer Hilfe leisten zu einer Trunkenheitsfahrt zum Beispiel, solche Geschichten.
Oder sukzessive Anstiftung, wenn man die Studierenden richtig ärgern will. dann macht man eine sukzessive Anstiftung rein. Das kann nämlich so sein, ich fahre betrunken, dann beschließe ich irgendwann, doch nicht mehr weiterzufahren, weil ich sage, das wird zu viel, ich könnte einen Unfall bauen, also ich bin nur im Bereich von 3,16 und jetzt bleibe ich stehen und mein Beifahrer sagt plötzlich, nee, fahr weiter.
Ja, das lässt sich auch aus konkurrenzrechtlicher Sicht
genau.
Spannend betrachten und im Referendariat, ich weiß gar nicht, wie viele Probeklausuren ich damals, es ist schon eine Weile her und ich habe sie auch nicht gezählt, aber es ist doch eine ganze Menge, wie viele strafrechtliche Probeklausuren und damit auch Klausuren eben im Referendariat irgendeinen Straßenverkehrsteil haben, weil immer. Jemand, nachdem er irgendetwas gemacht hat, betrunken sich vom Tatort entfernt.
Da muss man ja weg.
Genau. Und zwischendrin bleibt er kurz stehen und entscheidet sich dann doch und dann passiert irgendwas und auf einmal ist dann die Frage nicht nur neuer Vorsatz, sondern auch prozessuale Tat und solche Geschichten.
Also ja. Ich habe so eine coole Idee und die Studierenden kennen das auch schon aus der großen Übung, wie ich die Straßenverkehrsdelikte immer darstelle und lass uns dazu mal wirklich noch mal eine Extra-Folge machen.
Sehr, sehr gerne. Das
können wir an dieser Stelle nicht vertiefen, deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir uns direkt dem Fall widmen.
In dem Fall geht es ganz konkret dazu, so viel kann ich schon mal als Überschrift voranstellen, ob sich ein Mitfahrer eines mittäterschaftlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr strafbar machen
Schuldig.
Kann. Schuldig. Eines, oh Gott. Siehst du, jetzt wusste ich selber nicht, strafbarer
Genitiv. Du hast mich schon hilfesuchend angeguckt, weil du nicht wusstest,
weil ich nicht mehr wusste, wie ich angefangen habe. Richtig. Also, ob er sich eines mittäterschaftlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig gemacht hat, und zwar in dem Fall sogar eines gefährlichen Inneneingriffs. Es ging darum, dass nach einem vorangegangenen Streit mit einem Geschädigten der Angeklagte A zusammen mit seinem Bruder B diesen später Geschädigten töten wollte. Und zum Zeitpunkt der Tat fand sich A auf der Rücksitzbank eines Autos und dieses Auto steuerte B und er wies den B auch die ganze Zeit hin, wo er fahren muss. Dort wohnt der G, fahr dahin. Dann haben sie G auf dem Bürgersteig erblickt, beschleunigten, also der Fahrer beschleunigte das Fahrzeug. Sie haben einen gemeinsamen Tatplan gefasst, den überfahren wir jetzt. Sie haben auf 20 bis 25 km/h beschleunigt und das Fahrzeug hat B dann auf G zugesteuert, um diesen zu erfassen bzw. gegen eine Hauswand zu quetschen und so zu töten. G konnte sich mit einem Sprung auf die Motorhaube des Fahrzeugs retten und ergriff danach unverletzt die Flucht. Und dass B sich nach 315b StGB strafbar gemacht hat, das ist eben, wenn man über dieses Problem hinwegkommt, des Inneneingriffs, der Pervertierung des Fahrzeugs zur Waffe, dann ist das jedenfalls kein Problem. Die Frage ist aber, ob A sich mittäterschaftlich strafbar gemacht hat. Und das geht zuletzt, diesen Ball spiele ich dir jetzt zu, weil ich weiß, dass du ein Freund dieser unterschiedlichen Delikte bist, das geht zuletzt auf welche Frage zurück?
Ja, ob es sich eben um ein eigenhändiges Delikt handelt, also insbesondere bei 315b StGB und ja, welche letztlich Konsequenzen man an dieses Framing beziehungsweise an diese Deliktsgruppe anknüpft.
Genau, denn die erste Assoziation könnte jetzt auch bei Studierenden sein, die bei den Straßenverkehrsdelikten aufgepasst haben. Moment mal, das sind doch eigenhändige Delikte, das lernt man ja auch, das kann ja hier gar nicht mittäterschaftlich sein.
Ist mir auch passiert übrigens, als ich die Entscheidung das erste Mal gelesen habe.
Ja, das ist ja voll komisch, was sagen die denn da?
Ja, was passiert da gerade? Und dann guckt man genauer hin und sieht, ah, okay, es geht ja nicht um den 315c, sondern um den 315b. Und da sind wir dann eigentlich schon bei der Systematisierung, die ich eben in einer gesonderten Folge nochmal detaillierter darstellen wollte. Aber die Systematisierung jedenfalls oder die Gegenüberstellung zwischen 315b als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und 315c als Gefährdung des Straßenverkehrs ergibt sich schon aus den Überschriften und dann noch genauer eben aus den Tathandlungen, denn bekanntermaßen stellt man ja dann hier Delikte oder die Straßen, die dasjenige Straßenverkehrsdelikt, das eben diese Eingriffe von außen erfasst, eben diesen Inneneingriffen oder diesen Gefährdungen von innen heraus, man fährt eben betrunken oder fährt ja besonders, begeht besonders grobe Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, überholt falsch oder fährt über Rot, was auch immer, fährt viel zu schnell. Das sind sozusagen die zwei gegenüberstehenden Delikte und das hilft auch im ersten Moment, auch in der Klausurbearbeitung, weil man dann direkt sagt, okay, hier haben wir jemanden, der von außen irgendwie Steine auf die Autobahn wirft oder Hindernisse bereitet, da kommt nur 315b in Betracht und demgegenüber haben wir eben das Delikt des 315c, der eben den betrunkenen Fahrer oder denjenigen, der am Verkehr irgendwie teilnimmt, am fließenden Verkehr und nun irgendwelche gefährlichen Handlungen vornimmt und dadurch, deswegen sind das ja dann konkrete Gefährdungsdelikte, eine fremde Sache von bedeutendem Wert oder Leben und Leib eines anderen gefährdet. Und, also in dem Punkt überschneiden sie sich ja auch, beziehungsweise sind sie ja sozusagen deckungsgleich, die beiden Delikte.
Und die Frage dann, ja, kann man Mittäter sein, die, wie wir eben schon gesagt haben, eben an der Frage nach der Eigenhändigkeit liegt, die wird ja nicht beantwortet, weil in der Vorlesung gelehrt wird, das ist ein eigenhändiges Delikt und das ist keins, sondern es ergibt sich ja genau aus dem, was du gerade gesagt hast, nämlich aus der Beschreibung der konkreten Tathandlungen. Und da sagt der BGH ganz klar, in dieser Entscheidung, ein eigenhändiges Delikt ist dadurch gekennzeichnet, dass die Täterschaft an eine bestimmte Ausführungshandlung gebunden ist, sodass das maßgebliche Unrecht in einem eigenen verwerflichen Tun liegt und nicht in erster Linie aus der Gefährdung oder Verletzung des Rechtsguts hergeleitet wird. Also bei 315c eben das Führen des Fahrzeuges und dann das besonders grobe Verkehrsverstoß, ja.
Also eigentlich immer sozusagen das Führen des Fahrzeugs und sozusagen, obwohl man beispielsweise nach Lit A nicht imstande ist, das Fahrzeug sicher zu führen oder genau, das Führen oder des Fahrzeugs und der grobe Verkehrsverstoß.
Exakt. Und ob dies der Fall ist, ist mit Rücksicht auf die Fassung des gesetzlichen Tatbestands sowie mit Blick auf den Zusammenhang der einschlägigen Gesetzesbestimmungen und die Entstehungsgeschichte zu entscheiden. Mit anderen Worten, es ist eben nach Regeln der Auslegung zu bestimmen.
Das ist übrigens aber nicht zwingend. Ne? Also es ist die absolut herrschende Meinung, aber es gibt genug Stimmen, die auch sagen, auch dieses Konstrukt oder diese Figur der Eigenhändigkeit scheint kritikwürdig. Es gibt Leute, die beispielsweise sagen, naja, das mag zwar so sein, dass ich dann beim Führen des Fahrzeugs etwa immer am Steuer sitzen muss, die Hände aufs Lenkrad und dann irgendwie das Gaspedal etc. Aber wir wissen ja, dass wir das schon aufweichen, wenn wir dann etwa den Fahrlehrer dabei haben, der dann irgendwie auch ins Lenkrad greifen könnte oder wenn er dann über eigene Vorrichtungen verfügt, wie Gas und Bremse. Und dann könnten wir uns aber durchaus fragen, führt nicht auch jemand, der die Kontrolle, die absolute Kontrolle beispielsweise über den Partner etwa hat und sagt, du musst jetzt auf rechts abbiegen oder es gibt Ärger, könnte man ja durchaus ja auch auf die Idee kommen. Oder man könnte auch später, wenn dann irgendwie das Auto vollständig autonom fährt, sich überlegen, ob die Spracheingabe etwa, ja, also bei einem autonom fahrenden Fahrzeug, ob das dann schon für ein, oder ob das noch für ein Führen ausreicht oder nicht. Diese Fragen werden sich noch stellen, aber das ist noch nicht endgültig ausgefochten. Aber es ist momentan nach herrschender Auffassung so, dass man eben sagt, naja, solange ich nicht eben direkt selbst am Lenkrad sitze, kann ich eben nicht sagen, dass das Bewirken, dass jemand anders am Lenkrad sitzt, mit dem Begriff des Führens gleichgesetzt werden kann. Das wäre jemand dann, der das Führen beeinflusst, ähnlich wie jemand, der eben vor Gericht nicht falsch aussagt, indem er jemand anders dazu verleitet, falsch auszusagen. Da sagen wir ja auch, dass das eben eigenhändige Delikte sind.
Genau.
Sorry für den Exkurs.
Nein, das ist, ja. Ich finde das sehr, sehr gut, weil das einmal klar macht, was es mit dem Eigenhändigen auf sich hat, weil rein teleologisch betrachtet könnte man ja sagen, ja, aber gut, aber wer von der Rückbank Einfluss hat oder wer eben sagt, du musst da vorne links fahren oder auch das Fahrlehrerbeispiel, genau. Ja, das sind ja Dinge, die sind nicht zwingend intuitiv und da muss man sich einmal eben damit auseinandergesetzt haben.
Zumal ja mit diesem Begriff der Eigenhändigkeit noch weitere Konsequenzen verbunden sind.
Mittelbare Täterschaft.
Zum Beispiel und eben auch Mittäterschaft und nicht zuletzt auch das Konstrukt der Actio Liberae in Causa, die ja von der herrschenden Meinung, also insbesondere auch vom Bundesgerichtshof, jedenfalls im Kontext des 315c, Absatz 1 Nummer 1a als nicht anwendbar und angesehen wird.
Mit der Entscheidung müsste man dann, diesen Bogen schlagen wir kurz, diese Klammer, mit der Entscheidung von heute müsste man dann dieses Pauschale, die ALEG ist bei Straßenverkehrsdelikten nicht anwendbar, durchaus einschränken auf, sie ist bei 315c nicht anwendbar. Da spielt sie natürlich auch die Rolle, weil es da eben um die Alkoholfälle geht. Aber grundsätzlich muss man das ein bisschen entpauschalisieren.
Vollkommen korrekt. Und jetzt kommt's doch. Man könnte nämlich den Fall durchaus so schildern, dass man sich ganz bewusst in so einen Zustand versetzt, beispielsweise sich erheblich alkoholisiert. Dann mag man zwar schon nach 315 jetzt dann eben nicht bestraft werden können, da stellt sich aber die Frage im Hinblick auf 315b, wenn ich jetzt einen verkehrsfremden Inneneingriff hätte, dann könnte ich natürlich drüber nachdenken, ob die Actio Liberae in Causa noch anwendbar ist. Denn genau das sagt nämlich jetzt der Bundesgerichtshof. Und
genau.
Was hat es aber mit diesem verkehrsfremden Inneneingriff zu? Das sollten wir nochmal vielleicht hier highlighten.
Mit dem verkehrsfremden Inneneingriff, also dass es eben nicht um einen Eingriff sich von außen handelt, sondern dass das Fahrzeug als Waffe pervertiert wird und damit nicht von außen, wie sonst die Begehungsvarianten des 315b aufgebaut sind, Hindernisse bereiten, Anlagen zerstören und so weiter, sondern dass eben auch von innen dieser Eingriff erfolgen kann.
Und trotzdem, und genau so wird es auch immer erklärt und es steht dann auch sozusagen in den Lehrbüchern so drin, in dem Moment, wo ich aber in diesen Fallgruppen drin bin, kann ich mich auch direkt auf den Standpunkt stellen, dass ich eben sage, gerade weil es solche Fälle sind, können wir es nicht als Inneneingriff betrachten, weil das Auto als Waffe verwendet wird, wird es sozusagen, oder als Hindernis, wird es zum Außeneingriff. Deswegen ist das schon, ich will mal sagen, nicht vollkommen unplausibel, also diese Ausweitung. Sie ist natürlich aus dem Blickwinkel des Wortlauts nicht vollkommen unproblematisch, weil man eben sagt, naja, ein Hindernis, das ist halt etwas, was man vielleicht irgendwie aufstellt. Das kommt nicht aus dem fließenden Verkehr, das kommt dann nicht von außen, wenn das Auto dann plötzlich als Waffe eingesetzt wird. Aber ich denke, die Probleme in Bezug auf 315b liegen ja dann auch erstmal auf einer anderen Ebene. Zum einen, weil die Nummer 3 auch schon relativ unbestimmt ist mit diesem ebenso gefährlichen Eingriff. Und zum anderen, weil man eben sagen kann, naja, was ist ein Hindernis? Ne? Also es kann ja alles sein.
Und das lässt sich eben auch als Perspektivfrage sehen, wenn ich eben sage, also es wird ja immer gesagt, es muss von außen kommen. Und in dem Moment ist das Fahrzeug eben nicht mehr Teil dieses Straßenverkehrs, wo dann was passiert, sondern es wird herausgenommen, mehr oder weniger, und greift dann ein. So lässt sich das sicherlich auch verstehen. Wenn wir diese große Klammer jetzt schließen, dann müssen wir noch sagen, na gut, der BGH hat uns abstrakt gesagt, wann könnte denn ein eigenhändiges Delikt vorliegen? Und dann fehlen uns noch zwei Schritte, nämlich der erste Schritt, was sagt der BGH dazu, wie ist es bei 315b? Und der zweite, die Subsumption des Falles, aber die lässt sich eben bauen, je nachdem, wie der Fall dann gebaut ist. Der BGH sagt, Nach dem Wortlaut des 315b Absatz 1 kann die Sicherheit des Straßenverkehrs von jedermann beeinträchtigt werden. Die Tathandlungen der Nummern 1 bis 3 knüpfen, anders als diejenigen des Paragraphen 315c, nicht an ein tatbestandlich umschriebenes Verhalten an, das nur eigenhändig verwirklicht werden kann. Und dann sagt der BGH noch, dass auch systematische Erwägungen nicht zu einem anderen Auslegungsergebnis führen. Das gilt vor allem auch mit Blick auf das Verhältnis zu 315c Absatz 1. Denn dieser Absatz 1 enthält eine enumerative Aufzählung besonders gefährlicher Regelverstöße im Straßenverkehr, die dann zur Strafbarkeit führen, wenn dadurch eine konkrete Gefahr für bestimmte fremde Rechtsgüter verursacht wird. Demgegenüber ist aber ein vorschriftswidriges Verhalten im fließenden Verkehr von 315b insoweit ohne Beschränkung auf einen entsprechenden Katalog dann erfasst, wenn es sich dabei um einen bewusst zweckwidrigen Einsatz des Fahrzeugs in verkehrsfeindlicher Absicht handelt. Und das ist eben genau das, was wir eben gesagt haben, diese Pervertierung. Da muss dann natürlich der Vorsatz noch dazukommen. Und daraus ergeben sich aber eben verschiedene Anknüpfungspunkte, sodass die Frage nach möglichen Beteiligungsformen unterschiedlich beantwortet werden kann. Und wenn man dem zustimmt, dann muss man nur noch fragen, ob das, was der Rückbanksitzer hier gemacht hat, ausreicht, um nach 25.2 die Zurechnung auszulösen.
Genau, und das ist eine Frage letztlich der Feststellungen und auch des Maßstabs, den man diesbezüglich angeht und annimmt. Und wenn man eben sagt, naja, man hat so eine gemischt objektiv-subjektive Tatherrschaftslehre beziehungsweise eine gemischt objektiv-subjektive Theorie und die Feststellungen belegen eben eine gemeinsame Tatausführung und auch einen gemeinsamen Tatplan, gemeinsamen Willen, gemeinsames Interesse, dann wird das eben für eine wechselseitige Zurechnung ausreichen. Was der BGH hier nicht macht, er stellt nicht die generelle, sozusagen, die generellen Konsequenzen eines eigenhändigen Delikts in Abrede. Also, wenn es eben ein 315c wäre, dann würde er nach wie vor sagen, dass dann allenfalls nur noch eine Teilnahme in Betracht käme. Also, in dem Moment, in dem ich beispielsweise eine Trunkenfahrtsfahrt hätte oder eben eine Gefährdung des Straßenverkehrs nach 315c, dann würde eben auch ein gemeinsamer Tatplan oder was auch immer oder ein Plus im Vorbereitungsstadium nicht ausreichen, um das irgendwie zu kompensieren.
In unserem konkreten Fall wäre das aber in Anführungsstrichen halb so schlimm, denn einen gemeinsamen Tatplan für einen versuchten Totschlag haben die auf jeden Fall. Und da würde ich dann sagen, dass für die Begehungsweise, nämlich die fahren auf den zu, dann das, was der vom Rücksitz aus macht, nämlich sagen, wir fahren dahin, gib Gas, dass das dann durchaus für eine mittäterschaftliche Begehungsweise ausreichen dürfte.
Absolut zutreffend. In der Klausur wie auch in der Praxis muss man nicht nur aus konkurrenzrechtlichen Gründen natürlich das auch durchentscheiden, sondern auch aus dem Blickwinkel eines Rücktritts. Denn während dann vielleicht schon ein 315b vollendet ist, kann natürlich im Hinblick auf einen versuchten Totschlag noch ein Paragraph 24 in Betracht zu ziehen sein. Von daher alles sehr, sehr spannend, interessant. Halten wir aber auf jeden Fall nochmal fest, sozusagen als Leitsatz. 315b auch in der Variante des der Figur des verkehrsfeindlichen Inneneingriffs kein eigenhändiges Delikt, sodass mittelbare Täterschaft wie auch Mittäterschaft möglich sind. Unberührt davon bleibt sozusagen das generelle Konstrukt der Eigenhändigkeit und auch die Annahme, dass eben bei diesen Delikten wie 315c etwa und auch übrigens dann als kleiner Bruder die normale Trunkenheit im Verkehr 316 nach wie vor keine mittelbare Täterschaft und keine Mittäterschaft möglich ist.
Lesenswert ist die Entscheidung jedenfalls auch, wenn man sein Wissen nochmal über die Pervertierung des Fahrzeugs im Straßenverkehr auffrischen möchte, denn auch dazu sagt der BGH in der Entscheidung natürlich noch was.
Genau, dann hätten wir sozusagen die erste Entscheidung durch.
Und du hast da noch was Schönes vor dir liegen, ne?
Ja, ich habe was Schönes vor mir liegen. Ich habe noch diese zweite Entscheidung, die wir sozusagen vorab herausgefiltert haben, ja, oder rausgenommen haben. Das war diese Sirius 2.0 Entscheidung. Ich möchte trotzdem hier nochmal auf diese hinweisen. Auch wiederum in der JA 224869. Eine interessante Entscheidung wieder aus dem Blickwinkel der Anforderungen an die Eigenverantwortlichkeit beziehungsweise ja der Verschiebung von Tatherrschaft, heißt also auch der mittelbaren Täterschaft, Überschrift Sirius 2.0. Es geht im konkreten Fall, Achtung Trigger, darum, dass jemand seinen Partner über einen längeren Zeitraum ganz bewusst und wohl dann gezielt, zumindest von den Feststellungen her, in den Suizid getrieben hat und sich so ein bisschen die Frage gestellt hat, ob eben angesichts der zunehmenden Depressionen irgendwann sozusagen ja der Entschluss nicht mehr dann oder die Person nicht mehr frei verantwortlich agierte und somit auch der schlussendliche Suizidentschluss nicht frei verantwortlich und insofern dann eben auch eine Tötung in mittelbarer Täterschaft angenommen werden könnte oder eben nicht. Ein sehr umfangreicher Sachverhalt und von den Feststellungen her oder von der Problematik her interessant, aber gerade aufgrund seines Umfangs wahrscheinlich nicht so attraktiv für Klausurersteller.
Ja, da muss man dann relativ viel im Sachverhalt schreiben, um dann die Studierenden rechtlich dahin zu bekommen, wo man sie haben will. Das kann man dann schon mal machen, aber dann hat man halt irgendwie 4 Seiten Sachverhalt und das ist
meine Hausarbeit, könnte ich mir das vorstellen, wenn man eben sagt, man will eben ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr in die Tiefe im Bereich der Freiverantwortlichkeit gehen, aber wenn man dann so eine Rennfahrerklausur irgendwie stellen will, dann eignet sich dieser Fall nicht so gut.
Wir hatten letztens eine Klausur, ganz kurz, da war es, die war rechtlich gar nicht so schwer, die war vom Aufbau schwer, wo man dann verschiedene Inzidentprüfungen ineinander schachteln musste und da dachte ich, okay, keine Rennfahrerklausur, aber das ist eben eine eigene Schwierigkeit für sich und ich glaube, die größte Schwierigkeit war, auch diese Klausuren gibt's, im ersten Moment sich nicht erschlagen zu lassen, sondern zu sagen, stopp, das ist doch alles gar nicht so schwer, es ist dann wirklich nicht schwer.
Meine Mami schießt,
kennst du den? Ich muss es nur richtig strukturieren.
Tut mir leid.
Nein, alles gut. Ja.
Das ist so ein richtig schlechter B-Movie von Sylvester Stallone.
Oder meine Mami schießt.
Es gab ja in den 90ern, daran erinnerst du dich nicht, aber es gab in den 90ern so eine Tendenz, dass wenn irgendwie Actionstars sozusagen dann irgendwie ihre beste Zeit hinter sich.
Der größte Held auf dieser Welt.
Genau. Wenn die dann ihre beste Zeit hinter sich hatten, dann haben die angefangen, Comedy-Filme zu drehen.
Ja.
Also der Kindergartenkopf, Stopp oder meine Mami schießt, genau, oder der Babynator, das waren dann so die Filme. Oder Junior von Arnold Schwarzenegger ist auch so einer. Aber gut, kommen wir zu unserem letzten Fall.
Ja, genau. Den sprechen wir jetzt noch durch.
Man merkt, die Konzentration lässt nach und deswegen sollten wir den auch noch auf die Schnelle besprechen. Ist aber trotzdem ein wichtiger Fall, weil das ist tatsächlich eine Problematik, die sich relativ leicht auch in die Rennfahrerklausuren einbauen lässt.
Ja.
Es geht nämlich um das Verhältnis von Qualifikation und die Verwirklichung einer Qualifikation zwischen Vollendungs- und Beendigungsstadium. Das heißt, eigentlich kann man diese Problematik in allen Konstellationen einfügen, in denen wir irgendwie vielleicht schon vorab irgendwie den Einsatz eines qualifizierenden Mittels haben, vielleicht aber auch nur erstmal ein qualifizierendes Werkzeug oder eine Waffe dabei und dann erst später der entsprechenden Tathandlung.
Und das ist hier natürlich einsetzen. Ganz besonders, das ist hier natürlich gut. Ganz besonders gut einbaubar, denn wir bewegen uns hier im Rahmen der Raubdelikte und da haben wir ja sowieso schon mannigfaltige Möglichkeiten zu problematisieren, was mit dem Verhältnis zwischen Gewaltanwendung und da dem Einsatz besonders gefährlicher Mittel und eben der Wegnahme besteht. Also das im Grunde genommen kann man da, wenn man gemein ist, dann richtig fiese Klausur auch mit diesem Fall jetzt rausstellen.
Und Studis, die noch nie Vermögensdelikte gehört haben, also gerade diese Vermögensdelikte nicht, wie auch Laien, erkläre ich das immer sozusagen ganz knapp folgendermaßen. Ich sage, wenn man überhaupt keine Gewalt anwendet und man nimmt Leuten einfach Sachen weg, dann ist es ein Diebstahl. Wenn man Gewalt anwendet, um eine Sache zu stehlen, dann ist es ein Raub. Und wenn man Gewalt anwendet, um eine gestohlene Sache zu behalten, dann ist es ein räuberischer Diebstahl. Also relativ sozusagen banal. Und wenn man sich Sachen geben lässt,
dann ist es ein räuberischer Espresso.
Genau, das ist ein räuberischer Espresso. Ja, und hier in unserem Fall haben wir tatsächlich erstmal ein, weiß gar nicht, ob es ein bandenmäßiger, aber jedenfalls ein mittäterschaftlicher Raub, der im Raum steht. Die standen nämlich in einem Raum.
Tatsächlich, ja.
Es war ein Juwelier.
Ja,
es war ein Juwelier.
Ah, jetzt kommen wir zum Hashtag AP.
Genau, Audemars Piguet. 306, genau. Modell 306 CC.
Audemars Citroën.
Wie spricht man es jetzt richtig aus?
PG.
Weil das kommt
Audemars PG.
Okay, das kommt nämlich immer im Rap-Texten vor.
Ja?
Ich mit meiner AP und so. Deswegen sagen die auch wahrscheinlich immer AP.
Weil sie nicht wissen, wie man es richtig... Ja, das kann gut
das
sein.
Das klang jetzt sehr arrogant. Ich höre ja sehr gerne diese Musik. Diese Spechgesangsartisten. Wollen wir mal auch eine authentische Folge aufnehmen irgendwann mal, wo ich dann wirklich mal so richtig authentisch bin?
Ja, ja, gerne.
Okay, und dann rappe ich nur noch vor mich hin.
Ja.
Okay, gut.
Apropos Rap, ich habe auch ein bisschen Hunger jetzt langsam.
Oh, ja, wir sind gleich fertig. Gut, also worum geht's in dem Sachverhalt? Die sind in einem Juweliergeschäft, beziehungsweise wollen ein Juweliergeschäft überfallen, um eben hochpreisige Uhren zu erbeuten. Ja, und der gemeinsame Tatplan besteht darin, dass A und ein Mittäter mithilfe einer Axt, ja sag mal, mit der sie die Vitrinen und Schaufenster zerschlagen wollen und dann eben die Uhren wegnehmen. Und der gesondert verfolgte B hat am Eingang des Geschäfts den Tatort zu sichern, auch schöne Fragestellungen, Abgrenzung, Täterschaft und Teilnahme hier sozusagen angelegt, auch Dauer des Überfalls überwachen und später, zur späteren Beutesicherung, Reizgas, gegebenenfalls auch gegen Personen einzusetzen. Sie gingen ferner davon aus, dass der starke körperliche Einsatz beim Benutzen der Axt sie derart bedrohlich wirken lassen werde, dass anzutreffende Personen im Verkaufsraum eingeschüchtert und ein Dazwischentreten unterlassen würden. Gesagt, getan, nach den Feststellungen holen die Axt heraus und zerstören da diese ganzen Vitrinen und stecken dann dort jeweils ausgestellte Uhren im Gesamtwert von 15.508 Euro, also war es doch keine AP, nee, sondern also das war so Casio und vielleicht noch eine Maurice Lacroix.
Maurice Lacroix,
oder? Ja, Lacroix. In ihre Rucksäcke. Und einer der Täter schreit zwischenzeitlich raus in Richtung der Angestellten und Kunden, die sich daraufhin beeindruckt durch die Wucht des Überfalls in ein Büro im hinteren Bereich der Filiale begeben. Und als die Täter nach etwa 55 Sekunden das Geschäft verließen, verspürt B noch absprachegemäß mehrfach in verschiedene Richtungen Reizgas in den Verkaufsraum, um eine Verfolgung zu verhindern und ihre Beute zu sichern. Ich habe jetzt ganz bewusst wirklich die gesamten Feststellungen gelesen, damit man sich klar wird, okay, wann wurde die Axt sozusagen eingesetzt? Dann kam es eben zur Wegnahme. Die standen noch irgendwie unter dem Eindruck sozusagen dieser Axthiebe, aber auf die Gegenstände. Und dann kam es erst eben zum Einsatz des Reizdarm.
Des Reizgases, nachdem die Uhren bereits im Rucksack waren, sich die Räuber aber noch im Juwelier befanden. Richtig?
Genau.
Okay.
Und das führt eben zur Frage.
Das heißt, die Wegnahme ist
vollendet. Genau, bereits vollendet, ja.
Und Stichwort?
Stichwort?
Gewahrsamsenklave.
Gewahrsamsenklave, also wenn wir es dann in diese mitgebrachten Taschen stecken, auf jeden Fall. Da kann man natürlich auch, wie gesagt, ganz viel reinpacken, 123 StGB, 224 und so weiter und Nötigung, dies, das, Ananas. Jedenfalls haben wir hier das Problem, wie sieht es aber nicht nur mit 250 Absatz 1, also dem Bei-sich-Führen einer Waffe oder eines gefährlichen Gegenstands aus, sondern auch im Hinblick auf das Verwenden. Denn nach den Feststellungen ist es ja nicht so, dass die Axt für die Wegnahme eingesetzt worden ist. Und der BGH sah auch die Feststellungen im Hinblick so auf diese Drohwirkung als nicht ausreichend an, um zu sagen, das ist schon irgendwie das Einsetzen final zu diesem Zweck. Da waren eben die Feststellungen nicht ausreichend, sodass sich der Senat mit der Frage eben auseinandersetzen musste. Ja, wie sieht es jetzt hier mit dem Reizgas aus?
Und jetzt rufen wir uns nochmal in Erinnerung, in welchem Stadium die Tat sich gerade befindet. Die Uhren sind bereits in der Gewahrsamsenklave der Täter in deren Rucksäcken. Das heißt, die Wegnahme ist vollendet. Und damit befinden wir uns eigentlich im Stadium nach Vollendung, aber vor der sogenannten Beendigung. Ja, das kommt nicht bei allen Delikten in Frage. In vielen Fällen fällt eben die Vollendung und die Beendigung zusammen.
Zum Beispiel bei der Körperverletzung.
Genau. Ja.
Aber bei sogenannten Dauerdelikten, da ist es dann beispielsweise so, dass man sagt, okay, in dem Moment, in dem ich jemanden einsperre, da ist die Freiheitsberaubung vollendet, aber da die Freiheitsbeeinträchtigung noch andauert und solange sie andauert, bis dahin ist sie eben noch nicht beendet und erst wenn die Person wieder frei ist, ist sie auch endgültig beendet.
Genau.
Das kann man machen, das hat eher was so ein bisschen mit einer rechtsgutsbezogenen Betrachtung zu tun.
Den Eindruck habe ich auch, das ergibt sich ja vor allem auch bei den, da kommt es eben häufig vor, bei Diebstahl, Raub, bei den Eigentumsdelikten.
Man sagt,
das ist erstmal, ist die Rechtsgutsverletzung eingetreten, aber die Beute ist noch nicht ganz gesichert. Da gibt es noch so ein Zwischenstadium. Und da führt es eben, es kommt zu einer Vertiefung der Rechtsgutsverletzung beziehungsweise Verfestigung, es wird endgültig. Und da können sich viele Fragen stellen, nämlich ob zwischen diesen beiden Punkten noch eine Teilnahme möglich ist, noch eine Mittäterschaft möglich ist, die sogenannten sukzessive Mittäterschaft, sukzessive Teilnahme.
Genau, und das ist kriminalpolitisch wie auch dogmatisch insofern auch ja pikant, weil es zum einen ja die sogenannten Anschlussdelikte gibt. Ne, hier im spezifischen Verhältnis zwischen Raub, Diebstahl habe ich ja auch am Anfang bereits angedeutet, dass so etwas auch wie ein ja wie Gewaltanwendung nach der Wegnahme, nämlich einen räuberischen Diebstahl gibt, wo dann auch es zu Friktionen kommen kann. Und dass wir irgendwie vielleicht überhaupt auf die Idee kommen, solch ein Beendigungsstadium zu konzipieren, das ergibt sich unter Umständen aus niedrigen Strafrahmen der Anschlussdelikte auf der einen Seite und der frühen Tatbestandsvollendung auf der anderen Seite bei den formalen Eigentumsdelikten. Und da frage ich mich immer, naja, man muss sich schon entscheiden. Entweder man sagt, man gewährt eben einen formalen, früh einsetzenden Eigentumsschutz und sagt dann eben, gut, dann gibt es im Anschluss eben nur die Anschlussdelikte mit einem geringeren Strafrahmen. Oder ich mache vielleicht einen etwas weiteren Eigentumsschutz und bin dann aber zumindest stringent und konsequent im Hinblick auf ja die formale Tatbestandsvollendung.
Genau. In die Richtung wollte ich auch gerade, die Kritik lässt sich ja anführen und sagen, okay, also ich habe hier konstruierte Anschlussdelikte, naja, jetzt kann ich auch einfach davon ausgehen zu sagen, die schließen halt genau dort an, wo eigentlich die Delikte aufhören und dann gibt es dieses Stadium zwischen Vollendung und Beendigung vielleicht gar nicht. Gut,
Stichwort Meinung, Bestimmtheitsgrundsatz, ja, aber
könnte ja, ja mal relevant sein.
Ja.
Aber runtergebrochen, wir befinden uns hier in einem Stadium zwischen Vollendung und Beendigung, das heißt Wegnahme vollendet, die Tat aber noch nicht beendet. Und jetzt ist die Frage, wenn wir hier dieses Reizgas einsetzen, kann das noch zu einer Qualifikation führen?
Und da ist die Linie des Bundesgerichtshofs relativ bekannt, hat auch schon relativ früh so entschieden, dass das möglich sein soll. Er ist ja generell extensiv, was die Qualifikationsverwirklichung im Beendigungsstadium angeht. Das macht er hier nicht nur im Hinblick auf 250 Absatz 2 des Verwendens, sondern auch in vielen anderen Konstellationen etwa des Beisichführens eines gefährlichen Werkzeugs. Also wenn ich beispielsweise eine Sache stehle, Wohnungseinbruchsdiebstahl habe und ich lasse eigentlich das Einbruchswerkzeug im Auto, ja, oder auch Waffen oder was auch immer im Auto und kehre dann sozusagen zu meinem Wagen zurück und jetzt lasse ich erst den Wagen anspringen und fahre, um die Beute zu sichern. Auch hier hat der BGH gesagt, dass eine Qualifikationsverwirklichung im Beendigungsstadium möglich ist. Und entsprechend darf es hier auch nicht erstaunen, dass er auch in diesen Konstellationen eine Verwendung bzw. eine Verwirklichung der Qualifikation im Beendigungsstadium zulässt.
Er schränkt es aber trotzdem durch einen wichtigen Zusatz ein.
Wichtig.
Also er sagt zunächst, dass wir uns hier zwischen Vollendung und Beendigung befinden, steht der Annahme eines besonders schweren Raubes nicht entgegen, denn die Verwirklichung des Qualifikationstatbestands ist auch eben noch in dieser Phase der Raubtat möglich. Es genügt zur Anwendung von § 250(2) Nummer 1, dass das gefährliche Werkzeug dem Täter zu irgendeinem Zeitpunkt des Tathergangs zur Verfügung gestanden hat. Und Tathergang ist eben nicht nur die Verwirklichung der Tatbestandsmerkmale bis zur Vollendung des Raubes, sondern das gesamte Geschehen bis zu dessen tatsächlicher Beendigung, Klammer auf, wir hatten eben schon drüber gesprochen, inwieweit das konstruiert ist, Klammer zu. Notwendig, und jetzt kommt doch die kleine Restriktion.
Das ist wichtig, ja.
Ist hierbei allerdings zugleich, dass der Täter das gefährliche Werkzeug zwischen Vollendung und Beendigung des Raubes zur weiteren Verwirklichung seiner Zueignungsabsicht und in diesem Abschnitt der Tat insbesondere zur Beutesicherung eingesetzt hat. Diese Finalität war nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen beim Einsatz des Reizgases gegeben, in diesem vorliegenden Fall, der sich gegen die Geschädigten der Raubtat richtete und den sich der Angeklagte zurechnen lassen muss.
Und so entgeht der BGH dem Vorwurf zumindest schon einmal einer extremen Friktion. Denn wenn man eben diese Beutesicherung und diese Zueignungsabsicht nicht verlangen würde, dann würde man den Tatbestand sozusagen jenseits der subjektiven Voraussetzungen derart erweitern, also extensivieren, also auch die Qualifikation, dass letztlich vom ursprünglichen Unrecht Wegnahme, gewaltsame Wegnahme in Zueignungsabsicht nichts mehr übrig
wäre. Genau, denn normalerweise muss ja dieser Gewalteinsatz auch in dieser Finalität stehen und die wäre ja völlig losgelöst. Das wäre, ist ja ein anderes, gibt es ja auch einen Fallproblemkreis sozusagen, dass die Gewalt nicht in Finalität dieser Wegnahme angewendet wird. Diesen Zusammenhang, den würden wir sonst komplett loslösen.
Da gab es auch eine Entscheidung, da hat auch der Bundesgerichtshof auch aufgehoben. Da war nämlich nur noch festgestellt, dass der Täter ab dem Zeitpunkt, also nach der Wegnahme, nur noch praktisch den Ort verlassen wollte, nur noch flüchten wollte und dann plötzlich angefangen hat mit einem mit der Nagelfeile oder so.
Es ging nicht mehr drum mit Beute, also es war egal, Hauptsache wegkommen, Hauptsache mit oder ohne Beute. Ne?
Genau, und das war sozusagen die Feststellung. Und da hat dann der Bundesgerichtshof gesagt, das reicht dann nicht mehr aus, um zumindest das Verwenden des gefährlichen Werkzeugs zu bejahen. Also heißt also für uns oder für die Klausurbearbeitung, dass man, wenn man sich im Stadium der Beendigung befindet, zum einen natürlich sich die von dir angesprochenen Fragen der Abgrenzung zu den Anschlussdelikten und der Möglichkeit einer sukzessiven Mittäterschaft stellen können. Stichwort, man muss den gesamten Tatplan mit akzeptieren und so weiter und so fort. Und darüber hinaus im Hinblick auf die Verwirklichung von Qualifikationen weiterhin neben der generellen objektiven Verwirklichung des Qualifikationsmerkmals, also der Einsatz eines gefährlichen Werkzeugs oder einer Waffe, eben auch subjektiv zum einen Zueignungsabsicht, / Beutesicherungsabsicht gegeben sein müssen und das auch eben final, ja, also auch die Finalität zu prüfen ist.
Hervorragend.
Ja, würde ich auch sagen. Und dann sind wir heute fast genauso.
Naja, wir haben uns ein bisschen festgequatscht, aber das kommt ja vor bei uns. Aber wir bekommen ja doch hin und wieder mal Feedback und da freut man sich ja, zumindest ist das, was an mich herangetragen wird, schon auch über unser Geplänkel ein wenig.
Ja, genau. Also manche sagen dann, es ist anstrengend, aber dann hört man halt weg oder spult sozusagen vor. Die Möglichkeit hat man
oder hört uns auf doppelte Geschwindigkeit.
Oder extrem langsam. So, es reicht genug rumgearbeitet. Ey, ich werde 40 und mache immer noch solche Witze.
Ja, und zwar, wir revealen nicht zu viel, wenn ich sage, in 5 Stunden, ne?
Weißt du, das ist auch ein bisschen, dass du das jetzt so revealst, ja. Ne? Und dass wir an diesem Tag hier noch arbeiten. Aber es ist ja
weil es weil der Spaß schön ist, genau. Gut. Also das hier, muss ich sagen, fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an.
Ja, wirklich nicht. Also es ist
Feedback,
entspannt.
Hinweise, Geburtstagsglückwünsche.
Danke, jetzt
gerne
schon mal.
An japodcast@fahlen.de oder per DM an @räuberischerespresso. Und wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören.
Und dann kommt mal auch wieder eine Folge mit einer Crema, versprochen.
Genau, richtig.
Jo, bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.